Moinsen! Hallöle!
Jetzt kommst du der.
Herzlich willkommen bei Stachel und Herz. Was haben wir denn jetzt rausgelassen?
Also ich wollte Servus sagen, weil...
Süddeutschland.
Ja, ich wollte doch mal ein bisschen unsere HörerInnen aus Süddeutschland wertschätzen.
Mhm.
Weißt du, also...
Moinsen ist Norddeutsch.
Ja.
Und Hallöle, das ist, glaube ich, Gesamtdeutsch, oder?
Hallöle.
Hallihallöchen.
Hallihallöchen, Galligrü. Sagt man das auch zur Begrüßung, Galligrü?
Nee, ich glaube, Galligrü ist Abschied, oder?
Ah ja, ja, okay.
HDGDL?
HDGDL ist keine Begrüßung.
Eben, ich meine, das ist auch ein Abschied.
Du hast in deiner Kindheit in Indonesien überhaupt gelernt. Und
ja, natürlich. Ich war auf einer deutschen Schule in Indonesien.
Und da hat man in Indonesien auf einer deutschen Schule auch HDGDL gesagt?
Da waren deutsche Jugendliche. Natürlich hat man HDGDL gesagt.
Ja, krass. Schön. Das hättest du eigentlich in Indonesien noch integrieren können, noch so. Also so als.
Menschen in Indonesien sind auch dafür bekannt, dass sie ultra gerne Abkürzungen benutzen. Die haben, also jedes Mal, wenn ich in Indonesien bin oder mich mit Leuten unterhalte, die auch in Indonesien leben, bin ich immer wieder erstaunt darüber, was für neue Abkürzungen es gibt.
Ach, schön. Ja, also, schön, dass ihr wieder da seid. Großes steht an. Ne?
Der 1. Mai, Tag der Arbeit.
Ja.
Arbeiter aller Länder, vereinigt euch.
Yes. Und an dem Feiertag habt ihr auch Zeit, heute uns ausführlich zu hören. Wir haben was Fantastisches vorbereitet.
Wir senden ja auch aus der Geburtsstadt von Friedrich Engels. Das kann man am 1. Mai, glaube ich, auch mal erwähnen.
Das kann man schon auch erwähnen, ja. Wuppertal muss jetzt auch
auslösen. Also Barmen, um ganz genau zu sein, weil damals gab es noch kein Wuppertal.
Ja. Ich als Essenerin blick da ja auch eher von außen drauf. Und ich merke schon, du fühlst es auch nochmal anders.
Als Person, die in Barmen lebt, ja, muss man schon, da muss man schon genauer sein. Ich komme ja nicht ursprünglich aus Wuppertal, aber WuppertalerInnen, Gebürtige, also born and bred WuppertalerInnen, die legen schon auch immer noch Wert darauf, um zu sagen, ob sie aus Barmen oder Elberfeld. Mhm. Die tun auch immer so, als wären das Welten.
Mhm.
Oh, da muss man ja ganz bis nach Elberfeld und so. Und das sind nicht mal 10 Minuten mit der Schwebebahn. So, ne?
Mhm.
Aber genau, deswegen, ja, doch, also Friedrich Engels kam aus Barmen.
Ah.
Heutzutage Wuppertal-Barmen.
Schwebebahn ist auch so ein Ding hier in Wuppertal. So, gestern hatte ich jemanden am Telefon, der sagte, ah ja, Wuppertal. Also da kenne ich ja die Schwebebahn und im Zoo war ich mal. Und dann habe ich gesagt, hören Sie mal, dann haben Sie eigentlich alles gesehen, was sich lohnt. Da müssen
und
Sie
jetzt
nicht wiederkommen.
Kennen Sie auch noch die Vereinte Evangelische Mission.
Ja, also Wuppertal, immer eine Reise wert, aber wenn ihr Schwebebahn und Zoo gesehen habt, dann müsst ihr auch nicht wieder, habt ihr alles.
Naja, je nachdem, worauf ihr so steht, ne? Vielleicht mögt ihr ja auch Theater und könnt
oder
ihr
Kaffee.
Ins Pina Bausch Theater gehen, was?
Kaffee, unser Kaffeeautomat.
Unser Kaffeeautomat.
Mein Highlight in Wuppertal. So, also, aber es gibt nicht nur Neues, weil Feiertag ist, auch wir haben uns beraten lassen.
Mhm.
Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir ihn nennen dürfen.
Machen wir mal nicht.
Machen
wir können
mal
ihn
nicht.
Ja in die Fragen und dann in die Shownotes packen.
Yes, also wir haben Top-Berater gehabt.
Yes.
Also absoluter Profi für Podcast und Social Media. Und der hat uns beraten und der hat gesagt, die Leute wollen euch öfter hören.
Ja, da war ich natürlich ein bisschen rot geworden.
Ja, weil der hat gesagt, er hat da reingehört, hat gesagt, Thea und ich, wir haben so einen guten Vibe miteinander.
Mhm.
So, also wenn ich wieder was Englischsprachiges falsch ausspreche und du bei mich lachst und sowas zum Beispiel.
Das klingt so, als hätte er gesagt, also das Beste ist ja an eurem Podcast, wenn die Thea die Sarah auslacht.
Nee, ich glaube ganz ehrlich, das Beste ist auch einfach, dass wir gute Freundinnen sind. Also wir sind
allegedly.
Ja nicht nur Arbeit.
Nein. Sind wir wirklich.
Wir tun zumindest so. Dass wir aber auch in allem, auch wenn du mich mit meinem Englisch mal auslachst oder ich dich, weil du irgendwas in unserer Jugend
du
in Deutschland verpasst hast.
Du lachst mich viel häufiger aus, wenn ich mal sowas Pottmäßiges sage.
Ja, das hat wirklich tief gesessen bei dir, aber Thea kann wirklich kein Pottdeutsch. Also irgendwas, irgendeine Sprache
ich sage,
muss ich ja auch
das
besser
ist
können.
Nichts aufgesetzt. Ich sage wirklich so Sachen wie Hömer.
So, und was ich dir sagen wollte
und das
ist,
findest
dass
du voll cringe und ich versuche mich doch nur zu assimilieren.
Ja, aber weißt du, das viel Schlimmere ist ja, hier auf der Arbeit sprechen wir ja mehr Englisch als Pottdeutsch, ne? Und das ist
ja
dann schon in Relation.
Das ist eine ziemlich gesunde
Relation.
Mischung.
Also, du machst dich ja auch nur, wenn ich hier so im Podcast irgendwas so falsch sage oder so, ne? Irgendwelche Namen und so, dann lachst du mal, ist ja auch okay. Aber zum Glück führt das ja nicht dazu, dass ich jetzt, wenn wir irgendwelche Besprechungen haben oder so, mich schäme, vor dir Englisch zu sprechen.
Microsoft Teams so,
genau.
Sarah hat mal wieder was falsch ausgesprochen.
Das passiert ja nicht. Und das hat ja alles auch was damit zu tun, dass wir Freundinnen sind und dass wir uns total wert
Manieren haben.
Höflich Manieren, gut. Ja, aber auch, dass wir uns auch, wie lieb wir uns haben und wie wert wir uns schätzen und so. Also ich glaube, dass das die Menschen auch mögen.
Und das hat unser Berater eben gesagt, dass das auch eigentlich das ist, was unseren Podcast auszeichnet.
Ja, und deswegen gibt's jetzt mehr uns.
Wir wissen noch nicht so ganz, wie wir das zeitlich über die Bühne bringen. Aber er hat uns nämlich auch etwas gesagt, was im ersten Moment paradox klingt, dass häufiger erscheinen nicht unbedingt mehr Aufwand bedeutet, weil wir dann eher in eine Routine reinkommen und das ist dann weniger aufwendig, als wenn wir, so wie es im Moment machen, unseren Terminkalender angucken und gucken, wann haben wir Zeit und so weiter und so fort. Und stattdessen haben wir jetzt viel mehr Routine drin. Hoffentlich, inshallah, funktioniert das. Das hast du es mitbekommen mit Anne Hathaway und
inshallah. Wie du inshallah sagst, ist auch so, da muss ich vielleicht nochmal meinen Baba fragen, wie der das
hast du das mit Anne Hathaway?
Wie du das aussprichst, das möchte ich auch nochmal analysiert kriegen.
Hast du das mitbekommen mit Anne Hathaway? Also Anne Hathaway kennst du?
Das ist natürlich.
Eine Hollywood-Schauspielerin.
Ja, früher war die doch in so Filmen, die hat eine Brille getragen, da war sie cringe und dann haben sie ihr die Brille abgenommen und da war sie plötzlich die Schönheit.
Princess Diaries. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Mhm. Wie heißt es auf Deutsch?
Plötzlich Prinzessin?
Plötzlich Prinzessin, genau. Mhm. Und halt eben auch Der Teufel trägt Prada. Mhm. Und jetzt kommt ja Der Teufel trägt Prada 2 in die Kinos. Und sie hat in einem Interview gesagt, was sie sich so vom Leben wünscht. Mhm. Und sagt dann irgendwie, ja, und ich hoffe, dass ich noch lange und gesund leben werde. Und hat dann halt gesagt, inshallah. Und das Internet ist explodiert. Muslimische Leute haben das gefeiert, fanden das voll toll, weil sie es halt eben auch nicht nur gesagt hat, sondern auch richtig angewandt hat. Also sie hat es auch im richtigen Kontext gesagt.
So und Gott will und wir noch leben, sagt man auch in der Kirche.
Im Protestantischen sagen wir, so Gott will und wir leben. Aber genau, und ja, ich dachte, du hättest davon gehört. Aber vielleicht verbringst du nicht ganz so viel Zeit bei Instagram wie ich.
Doch, aber
anders. Unsere For You Pages sind ein bisschen anders aufgebaut, glaube ich mal.
Auf jeden Fall. Ich habe meine jetzt geändert. Also die ist plötzlich anders wieder. Also
wie geändert? Hast du deinen Algorithmus umtrainiert?
Ja, aber es ging ja schon nicht schnell.
Also weniger Chaos?
Kaulitz-Hilz.
Ach, Kaulitz-Hilz.
Also zu Weihnachten habe ich immer Weihnachtsplätzchen. Mhm. Dann hatte ich eine ganze Zeit lang Airfryer-Rezepte. Mhm. Dann immer Kaulitz-Hilz dazwischen. Mhm. Was ich jetzt habe, sage ich nicht. Also
Oh, jetzt will ich es erst recht wissen.
Ja, ich weiß.
Aber ich kann dir auch sagen, was ich habe.
Ja, du sagst aber auch nicht, welche englischsprachigen Podcasts du hörst. So gibt es auch Geheimnisse, die sind
das,
auch okay.
Das
so.
Bleibt auch ein Geheimnis.
Also, Anne Hathaway habe ich letztens bei Cowlitz Hills gehört, dass die, also Bill findet, sie ist eine fantastische Schauspielerin, nur leider als Person nicht so. Also zumindest sagt Bill Cowlitz
das. Und das denke ich ja halt gerade ganz oft bei diesen Promis. Ich will ehrlich gesagt nicht wissen, wie sie, also ich will die nicht näher kennenlernen.
Ja, und Bill und Tom kommen halt in so Kreise.
Ja,
also,
gut, das halt sollen so, die dann machen also. Und so. Aber es gibt so Sachen, da will ich nicht entmystifiziert werden. Mhm. Also ich will wirklich nicht wissen, wie Pedro Pascal in Wirklichkeit drauf ist. Weil im Moment habe ich den Eindruck, dass er ein fantastischer Mensch ist.
Wer auch immer das ist.
Du weißt nicht, wer Pedro Pascal ist? Oh mein Gott, unsere For You Pages sind wirklich sehr unterschiedlich.
Okay, willst du es auflösen? Wer ist das?
Das ist ein Schauspieler. Okay. Hollywood-Schauspieler.
Okay, also, weißt du, wovor ich. Ich habe ja gar nicht so Angst vor dem zeitlichen Aufwand, denn wir nehmen jetzt einfach immer montags auf und mittwochs erscheint dann eine Folge Stacheln.
Also ab Mitte Mai, ne? Ab Mitte Mai wird das so sein.
Genau, wir erzählen euch das jetzt nur schon mal am 1. Mai, damit ihr wisst, ab 13. Mai habt ihr uns wöchentlich auf Ohren. Meine Angst dahinter ist, dass wir verflachen. Und das ist jetzt das auch, was jetzt gerade schon so passiert.
Weil wir sind ja bisher so niveauvoll. Also sind wir schon.
Sind wir schon.
Aber du hörst ein bisschen zu wie Cowlitz Hills, glaube ich. Ich glaube, uns werden die Themen.
Nee, also jetzt gerade ist schon so, wir machen ja schon noch einen Ablauf und bereiten uns auch auf inhaltliche Themen vor.
Ich habe hier einen Zettel.
Und wir haben ich auch. Und es ist aber so, dass wir dann so von Höchstchen auf Stöckchen kommen. Das ist ja auch charmant.
So reden wir auch so miteinander.
Genau. Und das ist ja auch das, was wir eigentlich so wollen. Und gleichzeitig ist mir aber auch wichtig zu betonen, bei den Menschen, die jetzt denken, oh Gott, jetzt sabbeln die jede Woche. Wir werden trotzdem weiterhin auch in einer gewissen Form ja ein Bildungsformat, ein Bildungspodcast
sein. Richtig. Also die Themen werden so ähnlich bleiben. Wir werden auch weiterhin GästInnen haben.
Zwischendurch mal, wenn eine von uns auf Dienstreise oder im Urlaub ist oder so, wenn wir das nicht, dann haben wir viel noch in petto, die wir dann noch ausspielen.
Genau, also wir es Wir bringen auch euch gerne sehr interessante Menschen näher, die wir kennengelernt haben, deren Bücher wir gelesen haben und so weiter. Das bleibt. Es wird halt mehr, also häufiger, nicht mehr, ja, nicht weniger, aber auch nicht weniger.
Genau. Und es ist ja auch so, dass wir trotzdem so unsere Themen so reinbringen und dass wir trotzdem uns auch, wir sprechen ja trotzdem aus einer machtsensiblen, diskriminierungssensiblen, ökumenischen, internationalen Perspektive auch und versuchen den Blick halt weiterhin zu weiten, bringen Themen aus unserer Arbeit mit und so weiter. Also und gleichzeitig, wie soll es halt noch mehr wirken, wie wenn wir hier so im Büro zusammenkommen und Kaffee trinken, ne? Und so dieser Vibe, also es wird eine gute Mischung, glaube ich.
Ja.
Und ich freue mich da richtig drauf.
Ja.
Und gleichzeitig habe ich auch Respekt davor.
Ja, schauen wir mal, wie es wird. Wir machen mal so eine Testphase.
Ja,
und wir nehmen das jetzt ein paar Wochen, ein paar Monate so, dass wir wöchentlich raufkommen. Und wenn wir dann am Ende irgendwie mit Burnout und so weiter, dann ändern wir es vielleicht nochmal.
Und ihr vielleicht
oder
auch
ihr uns
zurückhören.
Ja, genau. Wenn ihr uns zurückmeldet, ey Leute, das war kein guter Move. Wir sind jetzt total, wir haben euch total über. Dann,
mehr, zweimal im Monat reicht eigentlich auch.
Sagt man das so? Man hat etwas über? Wie sagt man nochmal?
Weiß ich auch nicht. Wir haben euch drüber oder so. Oder ich weiß es auch nicht.
Etwas.
Geh mir nicht um
wir sind eures überdrüssig. Das gibt's auch. Wir sind Theodor Fontane-mäßig.
Okay, ja, geh mir nicht um den Sack, würde ich im Pott sagen.
Genau, reicht jetzt.
Ja, also. Und in dem Zuge haben wir eben auch eine Instagram-Seite.
Yes.
Stachel und Herz.
Einige von euch folgen ja schon.
Obwohl noch nichts passiert ist.
Überhaupt nichts ist da passiert bisher. Aber ja, könnt ihr auch machen. Also Stachel und Herz bei Instagram.
Ja.
Könnt ihr folgen. Und da werden wir dann auch immer Reels aus unseren Folgen und so ein bisschen anderen Quatsch auch noch.
Ja, das haben wir ja auch Großes geplant. Um jetzt, ehrlich zu sein, was auf meiner For You-Page gerade ist, ist jetzt also, bevor Leute denken, ich habe da Pornos oder so, ne? Sag ich jetzt doch mal.
Ja, sag mal lieber.
Ich bin in dem Zuge, dass wir uns jetzt beschäftigt haben mit dieser Instagram-Seite, habe ich viel solchen Trendseiten gefolgt und habe mir da viel angeguckt und so.
Man also sagt ja eigentlich muss man bei TikTok gucken, weil das, was bei TikTok gerade groß ist, ist zwei Wochen später bei Instagram groß.
Ich habe ja auch TikTok, aber das würde ja dazu, also ich verbringe ja so viel Zeit auf Instagram, ich habe keine Zeit mehr für TikTok.
Und ich darf kein TikTok haben, ne?
Ja, aber TikTok
Ich bin so suchtgefährdet.
Aber ich habe ja letzte Woche einen Workshop zu Rassismus und Social Media gemacht und da habe ich mich mit den Zahlen auseinandergesetzt und TikTok ist nicht das größte Ding in Deutschland. Es ist schon Instagram.
In Deutschland?
Instagram ist die Social Media Plattform, die am meisten geht. Dann kommt Facebook noch.
Mhm.
Also die Boomer sind ja auch viele, deswegen sind viele Menschen
demografische,
auf Facebook.
Das ist halt demografisch einfach so.
Ja.
Und ich dachte nämlich immer, dass das so ein Generationending ist. Also die
ist auch. Also die, weiß ich nicht, 12- bis 25-Jährigen oder so sind auch, ganz genau die Zahl habe ich jetzt nicht.
Gen A und die jüngeren Gen Z.
Genau. Und die sind auch zu 90% oder so auf TikTok.
Mhm.
Aber das sind halt eben auch wenige im Verhältnis zu den Älteren, die halt auf...
Natürlich.
Und alle finden sich aber irgendwie auch dann auf Instagram. Also es ist so eine Plattform, wo jeder dann irgendwie auch ist. Vielleicht nicht hauptsächlich, aber auch. Jedenfalls, ich folge solchen Leuten, die dann von vor zwei Wochen die TikTok-Trends sichtbar machen in einem Karussell-Post und sagen, das müsst ihr jetzt machen, weil das ist jetzt angesagt auf Instagram.
Dieses
und davon,
Audio ist gerade viral.
Ja, so. Und jetzt kenne ich alle Trends und die sind halt auf meiner For You-Page. Ja, zwischendurch kommen noch natürlich Bill und Tom. So ist es. Aber wir behalten auch unsere Reihenfolge bei, also so unsere Kategorien und so. Und deswegen kommen wir doch jetzt einfach zum Stachel.
Zum Beispiel. Der Stachel der Woche.
Viele von euch werden es mitgekriegt haben, in Cottbus wurde ein Pfarrer von Rechtsradikalen angegriffen. Das war ziemlich schockierend und das muss ich sagen, das hat auch mit mir auch nochmal echt was gemacht, ne? Weil es mich schon so an die Zeit nach Leipzig und in Leipzig, als ich bei einer Lesung auch angegriffen wurde und der Security-Dienst die Person ja noch von mir abgehalten hat und so. Ist zum Glück lange her, aber das war so ein bisschen, dass ich, als diese Nachricht kam, Pfarrer in Cottbus bedroht, auch durch sein Engagement, ne? Also dass da Nazis im Prinzip, Nazis, ich weiß nicht, Neonazis, die die Haustür von ihm eingetreten haben und der wohnt in einem Mehrfamilienhaus wohl. Mehrere Stockwerke sind sie hochgelaufen und haben halt vor seiner Wohnungstür randaliert und haben auch Sticker dort hinterlassen, wo irgendwie sowas draufsteht wie "Piss dich nach Berlin". Mhm. Und das ist halt durch einen Bericht in der Taz öffentlich geworden, auch ein paar Tage nachdem das passiert ist. Der Pfarrer, den wir auch kennen, der will aber nicht, dass sein Name genannt wird. Das finde ich übrigens auch sehr verständlich.
Ja.
Kann ich gut nachvollziehen. Ging bei mir bei Leipzig, ging das so schnell rund. Habe ich wieder was gelernt. Man kann auch ohne Namen, kann man auch Solidarität auch und Aufmerksamkeit generieren, was ja wichtig ist. Mhm. Und was ich nochmal interessant fand, jetzt war in der Evangelischen Zeitung nochmal so ein Artikel dazu, das ist ja jetzt auch keine Überraschung wahrscheinlich, dass das kein Einzelfall war, aber das halt auch, und das fand ich ganz interessant, dass es auch natürlich, dass es ein Pfarrer war, dem das passiert ist. Mhm. Ein Pfarrer hat natürlich, auch wenn immer mehr Menschen aus der Kirche austreten und so, hat ein Pfarrer nochmal so einen Stellenwert in unserer mhm. Gesellschaft. Da wurde ein Pfarrer angegriffen. Bei mir bei Leipzig war das ja auch so, da war ganz markant, sie wurde in einer Kirche angegriffen, wo ich mhm. mich manchmal gefragt hätte, habe, wenn das jetzt im Gemeindehaus gewesen wäre, ne, wäre das so genauso?
Nee, das hat schon eine Bedeutung.
In einem mhm. Kirchraum wurde mhm. sie angegriffen. Ja, sie hat über Rassismus in der Kirche gesprochen und wurde in einer Kirche angegriffen. Mhm. Und jetzt war es halt so, ein Pfarrer wurde angegriffen von Neonazis. Das war jetzt auch so, wenn es der Küster gewesen wäre, wäre es halt nicht so hochgekommen.
Ja, ja, das ist so ein Tabubruch irgendwie, ne?
Es ist ein Tabubruch. Und das fand ich nochmal ganz interessant, dass in der Evangelischen Zeitung dann auch nochmal geschrieben worden ist, es ist halt kein Einzelfall, das betrifft sehr, sehr viele Menschen. Also alleine in Cottbus gab es 2025 38 rechte Übergriffe und wie viele es wirklich waren, weiß man jetzt mhm. halt ja auch nicht. Ne? Ist ja wahrscheinlich auch noch, wahrscheinlich ist die Zahl höher mit denen eingeschlossen, die halt nicht gemeldet worden sind. So mhm. und das war so gut, dass das so öffentlichkeitswirksam jetzt auch war, weil es nochmal dadurch auch Aufmerksamkeit generiert für all die, die halt keine öffentlichen Solidaritätsbekundungen bekommen. Mhm. Also es betrifft halt viele und es wirft sozusagen die Scheinwerfer darauf, dass es viel rechte Gewalt gibt und dafür war es auch total gut. Damit Menschen sehen, aufmerksam werden darüber, okay, da ist ein Pfarrer, der wurde angegriffen und jetzt reden wir aber darüber, es betrifft sehr, sehr viele und rechte Gewalt ist eine große Bedrohung für uns alle. Mhm. Und sie passiert so oft, ohne dass es große Solidaritätsbekundungen gibt. Aber jetzt ist die Aufmerksamkeit darauf und da müssen wir das tun, gerade in einer Zeit, wo Gelder gekürzt werden. Ne? Also ist ja auch hier Demokratie leben und so, ist ja auch immer wieder in den Medien gerade, dass da Gelder gekürzt werden von der Bundesregierung und so. Und das hängt ja alles damit zusammen und dafür war es auch so gut, dass es so rund gegangen ist, weil da auch dadurch auch nochmal deutlich wird, das ist ein Thema, da müssen wir auch gerade als Kirche, da müssen wir was tun, da müssen wir aktiv werden. Da müssen wir natürlich den Pfarrer schützen, aber auch viele andere müssen wir schützen. Und wir müssen uns dafür einsetzen, dass demokratiefördernde Maßnahmen gerade bei jungen Menschen weiter gefördert werden und dass wir sie auch anbieten.
Und also ich hoffe halt auch, dass das auch so ein bisschen ein Weckruf für die Kirche ist, ne? Weil die Kirche halt eben auch häufig versucht, dann irgendwie so einen Mittelweg zu gehen und für alle da zu sein, was ja im Grunde irgendwie auch richtig ist, aber auch eben rechten Menschen gegenüber dann so eine Offenheit und so eine Einladung zu zeigen, ohne zu realisieren, was das auch dann wirklich für die Menschen bedeutet in der Kirche, die sich gegen rechts engagieren, die aus ihrem christlichen Glauben heraus oder motiviert durch ihren christlichen Glauben sagen, wir können nicht zulassen, dass das in unserer Stadt passiert, dass das in unserer Gesellschaft passiert. Wir müssen uns entschieden dagegen stellen. Und wir müssen auch als Gesicht, als Kirche Gesicht zeigen und uns hier ja darauf aufmerksam machen, dass das passiert. Weil es halt immer noch viel zu häufig verharmlost wird. Also auch in der Politik, wie so getan wird, als ob linke Gewalt genauso eine Bedrohung wäre wie rechte Gewalt. Du hast vorhin von Demokratieförderung gesprochen. Da soll ja jetzt gekürzt werden, weil das ist ja alles irgendwie nicht so relevant gerade und so weiter. Und das ist brandgefährlich. Und da muss Kirche auch einfach eine laute Stimme sein. Und ich hoffe halt wirklich, dass hier gesehen wird, ja, denen ist das egal, dass wir Kirche sind und dass wir, dass wir irgendwie so einen anderen Stellenwert haben und dass das hier eben nicht irgendwie ein sonst wer ist, sondern ein Pfarrer, sondern die werden jeden angreifen, der klare Kante zeigt.
Ja, und interessant fand ich auch nochmal, was heißt interessant, ich war eigentlich erschüttert dadurch, dass ich ja so ein Solidaritätsreel dann auch gepostet habe. Und dann kamen halt Kommentare darunter auch, also ganz viel, die Mehrheit, muss ich wirklich sagen, ne? Hat sich solidarisch gezeigt auch, ne? Und waren ganz tolle, wertschätzende Kommentare. Viele Menschen haben es gepostet und so weiter. Das ist schon die Mehrheit. Das muss man auch immer dazu sagen, finde ich, wenn man jetzt auch auf das guckt, was jetzt vielleicht problematisch an Kommentaren darunter war. Also ganz viel habe ich gelöscht. Beleidigung habe ich, da war ich radikal gelöscht und auch die gleich blockiert. Also da mache ich auch kein langes Tamtam drum so. Gerade bei dem Post war mir das wichtig. Aber dann waren halt auch so, nicht unter meinem Post, sondern da gab es ja von Heat noch so einen Community-Post dazu. Und da gab es halt dann so Leute, die dann so was geschrieben haben wie, naja, ihr schreibt jetzt da mutmaßlich. Und das heißt, dass das ist doch gar nicht so klar und was soll denn dieses Wort? Oder das ist übrigens unsere Pausenklingel hier. Ich weiß nicht, ob ihr sie gehört habt im Hintergrund. Pause ist jetzt vorbei, jetzt wird's ernst. Oder ist das denn wirklich belegt? Also, ne, woher nehmt ihr denn euer Wissen? Und ist das denn klar, dass das Neonazis waren? Kann man das auch schon so sagen? Das ist doch jetzt noch gar nicht, es gibt doch kein Gerichtsurteil darüber, dann kann man doch jetzt nicht sowas so schreiben. Oder auch Leute, die sagen, naja, aber guckt euch mal Linksradikalität an und so, weißt du? Und da dachte ich auch, boah, das hat mich so sauer gemacht, weil das waren teilweise, das waren jetzt nicht irgendwelche Bots oder irgendwelche Leute, die nur rumpöbeln, sondern das waren Christenmenschen teilweise, ne? Wo ich mir dann auch, ich gucke mir dann ja auch das Profil an und weil, also es hat mich auch interessiert, weil ich wollte das nicht so stehen lassen, weil das war auch auf meiner Seite zu sehen. Und gleichzeitig dachte ich dann halt, vielleicht ist es auch sinnvoll, das jetzt zu kommentieren, um auch für all diejenigen, die das jetzt sehen, zu sehen, wie man darauf reagieren sollte und was das denn ist. Das sind nämlich Argumentationslinien, die von rechts kommen, die Dinge halt entkräften wollen, die ablenken wollen von der Solidarität, die ablenken wollen von der rechten Gewalt. Das kann auch sein, dass Menschen das einfach übernehmen und gar nicht so bewusst machen, dass Menschen das auch subtil machen. Das ist mir schon klar.
Aber sie machen es nicht immer. Sie machen es nur bei bestimmten Themen.
Ja, genau.
Also bei anderen Themen sind sie nämlich ganz, ganz schnell mit ihren Schlussfolgerungen und ihrem Urteil.
Genau, aber das sind ja auch Leute, die das alle gar nicht so bewusst als rechte Argumentationsstrategie nutzen, sondern auch Menschen, die das vielleicht von dem rechten Onkel beim Geburtstagstisch gehört haben.
Ich weiß nicht,
und
ob das so unbewusst ist. Würde ich ja, also da, ich finde, da kommst, bist du sehr nett gerade. Ich glaube schon, weil was mir halt eben auffällt, und Entschuldigung, dass ich da jetzt unterbreche, weil was mir dann eben halt auffällt, dass sie eben nicht, was ich vorhin sagte, sie sind nicht immer so, dass sie sagen, oh, man muss beide Seiten und lass uns doch erstmal abwarten. Und
nein.
In anderen Fällen sind sie ultraschnell im Urteilen. Und haben absolut in Windeseile genau alles durchschaut und wissen ganz genau, was Sache ist.
Ja, also dass es jetzt nicht Menschen sind, die in vielerlei Hinsicht gerne kontrovers reflektiert miteinander sprechen, das ist mir schon klar. Aber ich glaube nicht, dass das alle sind, die... Also ich glaube nicht, dass alle, die so argumentieren, das gleich sehr, sehr bewusst machen, sondern dass ja auch...
Die würden sich vielleicht nicht rechts nennen.
Auf gar keinen Fall.
Aber also, ich glaube schon, dass sie es bewusst tun.
Ja, aber ich glaube, es ist auch etwas wie, naja, der Onkel Willi, der hat halt auch immer gefragt, kann man das denn wirklich belegen und so. Vielleicht war der Onkel Willi rechts und ich habe aber das von Onkel Willi übernommen und sagt natürlich, ich bin nicht rechts wie Onkel Willi, aber da hat der Onkel Willi einen Punkt.
Mhm. Dass er immer noch alles mal, hinterfragen
dass
muss.
Dass man da nochmal fragen muss. Dass Linksradikalität ja auch schlimm ist, hat der Onkel Willi ja letzten Sonntag noch erzählt, wie schlimm das alles ist mit den Linken und so. Und dann, und der Markus Söder sagt das ja auch, ne? Also ist ja nicht nur der Onkel Willi, ne? Ist ja auch der Markus Söder. Was sagst du jetzt zu dem?
Ja, Markus Söder ist auch rechts wie Onkel Willi. Sagst du? Also sorry. Nein, aber
ist das denn belegt?
Das ist diese vermeintliche Neutralität, dieses vermeintliche alles abwägen, beide Seiten sehen und so diese vermeintliche Distanz, die ja auch überhaupt keine, also diese analytische Distanz, die ja überhaupt keine ist. Also das ist ja total selektiv, wie da geurteilt, beziehungsweise wie da analysiert wird.
Total ja, selektiv. Also zu solchen Themen zum Beispiel interessiert uns jetzt auch immer eure Meinung, ne? Ja. Und jetzt habt ihr so eine Insta-Seite, wo ihr das loswerden könnt.
Tobt euch aus.
Tobt euch
aber
aus.
Aber nicht zu sehr, sonst blockiert Sarah euch.
Nein, nein, ihr seid unsere lieben HörerInnen. Ihr dürft toben, wie ihr wollt. Ihr werdet doch nicht blockiert. Ihr seid doch unsere Schätze. Ohne euch wären wir nicht und so weiter.
Ja, dann wollen wir uns mal ein bisschen wegbewegen von Cottbus hin nach Den Haag. Internationaler Strafgerichtshof.
Den Haag hat man ja bei uns immer im Pod gesagt.
Ach so.
Den Haag.
Den Haag.
Den Haag.
Das ist nämlich ein niederländischer Ort und das G in Niederländischen wird ausgesprochen.
Den Haag.
Sag mal der Maler. Wie nennst du den? Der Vincent.
Der Maler.
Nee, nennst du den?
Vincent van Gogh.
Oh Gott.
Wie sprichst du den aus?
Van Gogh.
Van Gogh. Nee, also ganz ehrlich Leute, keiner von euch da draußen, da mache ich eine Abstimmung, da mache ich direkt eine Insta-Abstimmung zu, ne? Das kann ich jetzt nämlich immer machen.
Ja, ich
Kein
weiß.
Mensch.
Ja, ich finde es auch übrigens vollkommen in Ordnung, wenn, also ich sage ja auch nicht Barcelona. Ich finde es vollkommen in Ordnung, wenn man Sachen anders ausspricht, weil man eine andere Sprache verwendet oder so. Also ich bin da überhaupt nicht so dogmatisch. Aber ich habe jetzt aus Gewohnheit Den Haag gesagt.
Ja, nee, das ist ja auch schön. Ich wollte es ja erst so wertschätzen. Schön, jetzt lernen wir alle mal was.
Das ist Vincent, sofort also, suspekt, wie man merkt. Sarah will jetzt was Nettes zu mir sagen.
Bei Vincent van Gogh ist irgendwie eine Grenze.
Ja, irgendwo hört es dann auch auf, ne?
Aber Den Haag finde ich noch so, das ist noch so ein Mittelding, das kann man noch machen.
Weil es nicht so hart ist, weil es so am Ende ist.
Van Gogh wäre
van Gogh. Also so hart, ne? Es klingt so, als würde man irgendwie gleich auf die Straße rotzen.
Nee, das ist auch irgendwie zu anders, wie als ich das gelernt habe.
Okay.
So. Okay, Den Haag.
Internationaler Strafgerichtshof. Mhm. Eigentlich ist der Fall schon älter. Und zwar der Internationale Strafgerichtshof ist die Aufgabe davon, schwerste Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Völkermord, dass die juristisch aufgearbeitet werden. Und es ist die Aufgabe des Internationalen Strafgerichtshofs, unabhängig zu prüfen, gegen Einzelpersonen übrigens, es werden keine Staaten kommen da vor Gericht, sondern Einzelpersonen und die können halt eben auch Haftbefehle erlassen. Und das hat der Internationale Strafgerichtshof gemacht und zwar gegen Benjamin Netanyahu und noch einen anderen, gegen den Außenminister glaube ich und halt auch gegen, das muss man auch immer dazu sagen, weil der Fokus ist immer auf Netanyahu, auch gegen 3 Hamas-Befehlshaber. Aufgrund des Konflikts in Gaza und Israel. Und daraufhin hat die USA oder hat Trump Sanktionen gegen diese Richterinnen. Ich hatte gestern noch mal gelesen, es ist auch ein Richter dabei, gegen diese Richterinnen verhängt. Und das hatte dann irgendwie zur Folge, das hat sich dann auch erst gezeigt, so über die Zeit. Und jetzt ist es gerade wieder aktuell, weil Amnesty International seinen Jahresbericht 2025 rausgebracht hat. Und da ist es auch nochmal klar geworden, was das bedeutet, wenn ein Staat wie die USA Sanktionen verhängt. Man hört das ja immer, so Sanktionen gegen Länder, dann gibt es Strafzölle, dann gibt es Importstopps oder was auch immer und so fort. Aber Sanktionen kann man eben verhängen die halt auch einfach gegenüber Personen.
Und aber die haben ja jetzt nicht die USA Sanktionen gegen den Internationalen Gerichtshof verhangen, sondern
gegen
die Richterin.
Gegen diese Richterin. Also es gibt der Fall von eine Richterin, da war ich drauf gekommen, weil die halt besonders stark betroffen war. Die ist, und
da gab es auch ein Zeitinterview zu.
Da gab es ein Zeitinterview zu, kann ich euch ja verlinken. Und es bedeutete halt eben, dass Konten gesperrt wurden, Kreditkarten gesperrt wurden, ihr Amazon-Account, ihr Airbnb-Account und weitere Accounts bei Online-Shops und so weiter waren dann einfach weg von heute auf morgen, ohne Vorwarnung. Und zum Teil auch nicht nur von US-amerikanischen Unternehmen, sondern auch zum Beispiel von europäischen Banken. Und das ist halt das, worauf ich nochmal besonders zu sprechen will, weil das ist passiert, das waren europäische Banken. Und deswegen fand ich es auch nochmal so wichtig, weil das halt eben auch eigentlich zeigt, warum das für uns in Deutschland und in Europa relevant ist. Weil da haben Unternehmen Overcompliance betrieben. Overcompliance bedeutet, du bist eigentlich gar nicht angehalten, etwas zu tun, aber du tust das sozusagen in vorauseilendem Gehorsam. Also du sagst, bevor mir jetzt noch in Zukunft irgendwas passiert, mache ich es lieber jetzt schon. Also diese europäischen Banken waren überhaupt nicht durch diese Sanktionen gezwungen, irgendwas zu tun. Die hatten ja, die das ist ja nicht, waren ja keine US-Banken. Und das ist halt eben das, was ich so gruselig an dieser ganzen Sache finde. Also die USA, sowie zum Beispiel Israel auch, sind eben keine Vertragsstaaten des Internationalen Strafgerichtshofs, aber alle europäischen EU-Staaten sind es. Und da zeigt sich eben, dass die Justiz, die unabhängige Justiz hier nicht ausreichend geschützt wird auch. Und das finde ich ein sehr bedrohliches Zeichen. Also, dass autokratische Kräfte, die global wirken, so einen Einfluss haben können, dass im vorauseilenden Gehorsam Menschen sanktioniert werden, die einfach nur ihren Job machen.
Das ist insofern, finde ich auch nochmal interessant, dass wir hatten ja Arndt Henze hier. Mhm. Und wir neigen ja auch dazu, das ist ja auch so eine Abwehrstrategie im Antirassismus, zu sagen, naja, in den USA ist alles schlimmer, ne? Mhm. Und es ist ja irgendwie auch so, gerade bei Trump, so dass man sich manchmal denkt, ey, sind wir ja eigentlich alle in einem großen Fiebertraum, kann ja gar nicht. Mhm. So, dass man, dass Dinge passieren, wo man vor ein paar Jahren noch gedacht hätte, völlig absurd. So,
ja, ne? Und halt weit weg.
Und weit weg,
die
genau.
Die da drüben, die sind ja ein bisschen komisch, so.
Genau, aber
hier bei uns kann das ja nicht passieren.
Ja, und ich merke genau diesen Impuls tatsächlich auch bei mir, wenn ich das jetzt so höre, dass ich auch so im ersten Moment so dachte, naja gut, okay, dass das jetzt alles so US-Amerika, als du gerade geredet hast, dachte ich so, naja, es sind ja auch alles so US-amerikanische Unternehmen. Und als du dann das nochmal mit den Banken in Deutschland so sagst, dachte ich, ja, das ist echt krass, weil das ist ja ein sehr starker Beleg dafür, dass das eben nicht nur in den USA passiert, sondern dass es, wie Arndt Henze ja auch beschreibt, beim rechten Christentum und so, es kommt halt hier rüber, beziehungsweise es ist eigentlich schon da. Mhm. Und gerade da sollte die Aufmerksamkeit liegen. Und trotzdem fand ich es so interessant, jetzt so in mir selber zu beobachten, dass ich auch diesen Impuls hier habe, dass ich denke, ja gut, okay. Ne? Aber hier bei uns ist so.
Und es geht halt hier um Richterinnen und Richter. Ne? Mhm. Also das ist sozusagen also so eine wichtige Säule von Demokratie, eine unabhängige Justiz, die ohne Angst vor Repercussions, vor Backlash, vor Auswirkungen, da sind ja Familien betroffen. Ne?
Da kannst du nicht mal mehr ein Airbnb jetzt buchen fürs Wochenende mit der Familie.
Es waren jetzt Beispiele für große Unternehmen, die da dann gesagt haben, ja okay, wir spenden. Ein anderer Richter, dem wurde sein Microsoft Outlook gesperrt.
Oh Gott. Also wäre auch in gewisser Weise auch eine Erlösung, da müsste ich auf die ganzen E-Mails.
Ja, aber überleg mal, also wir nutzen ja alle Microsoft.
Ja, klar.
Ne? Also wo ist denn da die Grenze? Diese ganzen Verstrickungen auch. Ja, ne? Ja. Also wir nutzen alle global diese Produkte. Das ist in der Hand von ganz, ganz wenigen Großkonzernen. Ja. All diese Produkte, die wir nutzen. All diese Services, die wir nutzen, brauchen wir bei KI gar nicht anfangen. Also, weißt du, also es ist alles so verstrickt und eben in der Hand von ganz wenigen Großunternehmen oder ganz wenigen Milliardären. Und deren Devise ist natürlich nur Gewinnmaximierung. Und dann ist natürlich ein Trump, der sagt, hey, Steuern braucht ihr übrigens nicht zahlen. Hier dürft ihr alles machen, was ihr wollt. Ich mache euch ganz groß. Die saßen ja auch alle, die ganzen Tech-Milliardäre saßen ja auch alle bei Trumps Amtseinführung in der ersten Reihe. Und das sind alles Sachen, die wir auch nutzen. Und das sind alles Sachen, von denen wir uns auch unseren Alltag gestalten lassen.
Ja, das finde ich auch erschreckend. Aber wir können eigentlich jetzt nicht über Trump reden, ohne über letztes Wochenende zu sprechen.
Wir erscheinen übermorgen übrigens, da kann noch einiges passieren.
Ja, wir nehmen Montag auf.
Heute ist Mittwoch,
meine Güte.
1. Mai ist Freitag.
In Zukunft nehmen wir immer montags auf.
Genau.
Also wir nehmen Mittwoch am 29.04. auf. Das muss man dann dazu sagen, wenn man über Trump redet, weil da passiert in 24 Stunden ja sehr, sehr viel. Also
ja, gerade bei so einem Ereignis. Ne?
Genau, also das Ereignis nochmal kurz. Es gab jemand wollte, ein 31-jähriger US-Amerikaner, der
aus Kalifornien
war,
genau, so ein Tutor, also so ein Nachhilfelehrer.
Es gab so ein Dinner.
Der White House Correspondence Dinner. Das ist so ein ganz schniekes Dinner, was einmal im Jahr veranstaltet wird, wo sozusagen die ganze Presse von Washington zusammenkommt.
Und J.D. Vance und Trump waren unter anderem halt auch auf der Bühne. Die sitzen dann so, da muss ich so ein bisschen...
Es ist halt Tradition, dass der amtierende Präsident auch da ist.
Aber ich wusste so ein bisschen...
Und er ist halt zum ersten Mal da gewesen. Die ganzen erste Amtszeit und so weiter war er nie da. Und das war jetzt das erste Mal, dass er da war.
Ich musste dabei an so ökumenische Vollversammlungen und so denken. Weißt du, da sitzen die Bischöfe und die wichtigen Menschen, die sitzen auch vorne so ein bisschen erhöht. Das fand ich gerade, also so, als ich das erste Mal erlebt habe, so in meinen 20er Jahren, da fand ich das schon so total... Weißt du, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ne? Mhm. Also das fand ich so... So krass, dass da Menschen erhöht sitzen, so, ne?
Also ich habe es jetzt in letzter Zeit einmal erlebt, dass ich dort auch saß. Das ist fürchterlich. Das war mir so unangenehm.
Ja, das sagen die Machthabenden immer, ne? Wie schrecklich das ist.
Ich musste ja.
Ja, auch The Burden of the White Man oder so. Und ist auch alles schwer. Also auch alles schwer, so viel Macht zu haben. Oder wird man so beobachtet beim
Essen. Eigentlich bin ich ja ganz demütig, genau, aber ich wurde gezwungen.
Ja, du Arme. Also, ich glaube, ich saß noch nie da.
Ich wurde tatsächlich gezwungen. Also ich wurde wirklich fast physisch gezerrt.
Ja, das sagen sie alle. So, jedenfalls, das hat mich so ein bisschen daran erinnert, als ich diese Bilder gesehen habe, wie die auch auf dieser Bühne saßen und die saßen da im Prinzip auch nur bei einem Dinner. Also die saßen da oben und haben halt wahrscheinlich auch gesprochen, aber auch gegessen einfach so. Ne?
Hier, White House Correspondence Dinner wird ja immer gehostet von einem Comedian. Der macht dann quasi
Roastet die alle.
Und da es aber Ära Trump ist, ich weiß nicht, wer das war, also auf jeden Fall keine.
Haben jetzt nicht
also
Trevor
zu
Noah
Obamas
eingeladen.
Zeiten und so weiter, da waren die ganzen hier Daily Show und SNL, also Saturday Night Live und so weiter, die waren dann immer dort. Und es war dann immer ultra witzig und richtig gut. Aber wenn Republikaner an der Macht ist, dann... Also der George W. Bush, der hat sich vielleicht noch ein bisschen roasten lassen, aber der Trump lässt sich sowas natürlich nicht gefallen.
So, jedenfalls gab es dann ja diesen Angriff.
Der hat einer das Foyer gestürmt.
Das Foyer gestürmt
voll bewaffnet.
Und hat auch einen Sicherheitsbeamten getroffen und dann.
Der hatte aber
eine
kugelsichere Weste an.
Aber der musste schon ins Krankenhaus, habe ich gesehen.
So. Aber es ist niemand gestorben.
Okay, nee, das ist klar.
Übrigens aber auch nicht der Täter. Das muss man ja nochmal sagen. Der ist gefasst worden. Normalerweise, genau. Also bei dem, es gab ja auch einen Attentatsversuch, als Trump Präsidentschaftskandidat war, vor 2 Jahren oder so.
Mit dem Ohr, ne?
Mit dem Ohr. Da wurde der ja sofort an Ort und Stelle gekillt.
Ja, also was ich so gelesen habe, dass er auch nochmal irgendwie was seiner Familie geschrieben hatte oder so.
Ein hat ja Manifest, auch, die haben ja immer so ein Manifest.
Der hat ja vielleicht auch damit gerechnet, der Täter, dass er umgebracht wird, vermutlich so. Und da gibt's ja jetzt auch schon wieder viele Verschwörungstheorien und so zu. Und du bist ja Queen auf Verschwörungstheorien.
Naja, selektiv bei bestimmten... Ja, ich bin voll im Rabbit Hole, Sarah.
Ja?
Ich bin so im Rabbit Hole.
Ja, erzähl mal,
also,
ich bin da nicht drin.
Man muss dazu sagen, dass viele Menschen, inklusive viele Maga-Menschen übrigens, mittlerweile glauben, dass auch dieser Attentatsversuch mit dem Ohr auch gestaged war. Weil es gibt einfach zu viele Sachen, zu viele Elemente, wo man sagt, das würde ein Secret Service niemals machen. Einfach so anhalten, damit Trump nochmal die Faust recken kann und Fight, Fight, Fight rufen kann, ein professioneller Secret Service würde ihn sofort außer Gefahr bringen. Mhm. Außerdem ist sein Ohr komplett intakt mittlerweile übrigens. Und eigentlich ist Trump von seiner Persönlichkeit her eigentlich eher so, dass wenn es echt gewesen wäre, also wenn die Bedrohung echt gewesen wäre, er niemals aufhören würde, darüber zu reden. Der würde bei jeder Gelegenheit sich als Helden inszenieren, der diesen Attentatsversuch überlebt hat. Und das tut er halt eben nicht. Und in diesem Fall ist es so, also weshalb ich jetzt, das ist jetzt meine Rechtfertigung für meinen Rabbit Hole, mhm, und meine Theorie, weshalb ich glaube, dass da das Ganze so ein bisschen fishy ist. Am selben Abend, also nachdem dieser Ballsaal da gestürmt und geräumt und alles würde, hat sich Trump vor die Kameras gestellt und hat gesagt, und deswegen brauchen wir jetzt den Ballsaal im Weißen Haus. Weil das ist ja ein großes Vorhaben von Trump, dass er einen Ballsaal, das ist ja sein 400 Millionen Dollar Vorhaben, mhm, er hat sogar schon Teile des historischen East Wings dafür abreißen lassen, um da diesen gigantischen Ballsaal bauen zu lassen. Und am selben Abend, wo das passiert ist, sagte er, und deswegen brauchen wir jetzt diesen Ballsaal, weil dieses Bauvorhaben ist sehr umstritten, auch bei seiner Basis, weil sie sagen, es kostet viel zu viel Geld, die Leute hier haben nichts zu essen, die Spritpreise und der Krieg und alle innenpolitische Probleme. Und jetzt sagt er halt, um Sicherheit zu gewährleisten, brauchen wir diesen Ballsaal. So, das ist sozusagen seine Schlussfolgerung aus der ganzen Sache. Also, und zwei Tage später, also gestern, stellt sich Lindsey Graham von den Republikanern hin und sagt, wir werden Legislation auf den Weg bringen, dass 400 Millionen Dollar freigemacht werden, Steuergelder, für den Bau dieses Ballsaals. Während Trump vorher halt immer damit geprahlt hat, dass er gesagt hat, keinen einzigen Cent wird aus der Steuerkasse kommen für diesen Bau. Das wird alles durch private Spenden finanziert. Und jetzt plötzlich, nach diesem Vorfall, weil natürlich jetzt aus Sicherheitsgründen dieser Ballsaal her muss, jetzt wollen die doch Steuergelder dafür locker machen. Und ich glaube, das war das Ziel die ganze Zeit. Dass er dann Ballsaal bauen kann und dafür eben, weil das Versprechen kann er gar nicht einhalten, dass das alles Privatspenden sind. Der wollte von Anfang an Steuergelder, aber er konnte es nicht so offen sagen, weil das wäre ja dann...
Aber das sind ja jetzt noch nicht so krasse Verschwörungstheorien.
Das sind Motive. Ja, ja, also gut, okay, vielleicht bin ich auch nicht so ganz krass drauf. Ich bin jetzt nicht wie die Timmy Hope-Leute, die sagen, der Wahl...
Ja, da müssen wir vielleicht auch noch drüber reden, aber lass mal nochmal kurz dabei bleiben. Es ist ja noch nicht jetzt so verschwörungstheoriemäßig, dass man denkt, dahinter Mond sitzen Leute und die haben sich das jetzt überlegt, so, weil da gibt's die zweite Welt oder so. Also so abgespaced ist das ja jetzt nicht.
Vielleicht bin ich da nicht so ganz drin.
Aber ich frage mich auch jetzt bei dieser Theorie... dieser 31-jährige Lehrer, der war ja offensichtlich auch gegen die MAGA-Bewegung, ja, gegen die Trump-Regierung und so. Da kannst du ja nicht bei dem anrufen und sagen, hör mal, ich habe da ein attraktives Angebot, willst du da mitmachen? So. Also das ist ja, wird ja so nicht stattgefunden haben. Ist das dann so, dass man vielleicht damit rechnet, dass da jemand kommt und man absichtlich die Sicherheitsvorkehrungen runterfährt?
Das wurde auf jeden Fall gemacht. Also es gibt Gäste an dem Abend, die gesagt haben, niemand wollte meine Einladung sehen. Die haben mich durchgewunken. Keiner wollte im Perso nichts sehen. Die Sicherheitsvorkehrungen da im Foyer, obwohl dort Präsident, Vizepräsident, First Lady, zig Minister im Kabinett und alles, die Sicherheitsvorkehrungen waren lachhaft. Und das ist halt eben auch, das füttert auch die Verschwörungstheorien, weil sie sagen, das war auch gewollt.
Also kann man sagen, die haben die Sicherheitsvorkehrungen runtergefahren in der Hoffnung, dass da irgendwer kommt.
Nein, ich glaube, dass beides. Also die haben die Sicherheitsvorkehrungen runtergefahren, mhm, damit er überhaupt so weit kommt. Mhm. Weil wenn sie wirklich, der ist ja bis ins Foyer gekommen, mhm, der ist ja gerannt. Also es gibt ja die Kameraaufzeichnungen. Normalerweise, wenn die Sicherheitsvorkehrungen so gewesen wären, wie sie normalerweise sind, wenn da ein voll bewaffneter Typ, der kommt keine 3 Meter. Der wird sofort von Snipern.
Ja, dann kann man ja eigentlich froh sein, dass nur einer gekommen ist, ne? Also da hätten ja,
ja gut, aber wenn
verschiedene kommen können.
Aber also jetzt kommt hier immer wieder mein verschwörungstheoretisches Brain raus. Es ist halt schwieriger, 10 Leute davon zu überzeugen, das zu machen, als einen.
Die haben den doch nicht überzeugt.
Irgendwas werden die gemacht haben.
Die haben davon gewusst, dass da jemand sowas plant. Und haben daraufhin die Sicherheitsvorkehrungen runtergehört.
Das kann natürlich sein.
Aber dann hätten ja auch 10 kommen können. Weil er hat ja nicht nur, es gibt ja nicht nur eine Person in den USA.
Ja gut, aber sie wollen ja schon noch die Kontrolle behalten. Also sie wussten, wenn es stimmt, dass er aus eigenen Motiven gehandelt hat, das will ich jetzt auch nochmal ganz klar sagen, dass wir das auch nicht wissen. Mhm. Wenn es stimmt, dass er aus eigenen Motiven gehandelt hat, der ist mit dem Zug aus Kalifornien nach, ich weiß voll viel über diesen, Zug aus Kalifornien nach Washington gefahren, zwei Tage vorher hat er eingecheckt in diesem Hotelzimmer, in dem Hotel, wo der Ballsaal war, wo der Ball stattgefunden hat. Die werden das allerspätestens, wenn das stimmt, dass er aus freien Stücken das selber geplant hat, das zu machen, werden die spätestens in Kalifornien gewusst haben, der fährt jetzt da los, fährt er jetzt mit dem Zug und so weiter und so fort. Also die wollen natürlich die Kontrolle bewahren. Und die wissen von jedem, der gerade im Hotel ist und warum der da ist.
Das heißt, die haben vielleicht dann die anderen 9 einfach schon im Zug in Kalifornien abgefangen.
Ich glaube, es gibt keine 10.
Vielleicht gibt es auch 13. Also, aber es gibt auch mehrere. Also,
was ich damit sagen wollte, natürlich gibt es ganz viele Leute in den USA, die Donald Trump den Tod wünschen oder ihm oder irgendwie so psychisch auch so drauf sind, dass sie sagen, ich stürme jetzt irgendwie sowas. So. Natürlich gibt es ganz viele Leute, aber ich glaube, es ist so absurd einfach. Also die Sicherheitsvorkehrungen sind normalerweise so krass hoch. Mit Scharfschützen und alle umliegenden Gebäude auch gesichert und so weiter und so fort. Also
Also absurd ist von der einen Absurd-Story in den USA.
Ja.
Kommen wir nochmal kurz zu Mecklenburg-Vorpommern, denn Timmy habe ich heute Morgen.
As of today, also am Mittwoch,
heute Morgen.
29.
Timmy is on the way back home.
Ja, Mann, Timmy will Timmy das überhaupt? Das ist die Frage.
Ja, das weiß ich nicht. Der Wahlflüsterer ist bestimmt auch da. Aber Timmy ist jetzt, die haben so ein Beckenboot. Ne? Die haben es ja vorhin mit dem Luftkissen probiert. Und jetzt gibt es so ein Beckenboot. Also so ein großes Becken. Und das ist eigentlich ein Schiff. Also wie so ein Abschleppdienst für Wale, stelle ich mir das vor. Ich habe mir jetzt keine Videos dazu angeguckt. Das weiß ich nicht. Ich habe es nur heute Morgen im Radio gehört. Timmy ist jetzt auf dem Weg zurück. Und interessant finde ich ja.
Haben Sie den damit nur von der Sandbank gelöst oder transportieren Sie ihn gerade mit diesem Beckenboot?
Ja, der ist quasi in einem Becken,
ach so,
in einem Boot und wird dann quasi wie so ein Taxi. Wird zurückgebracht. Also das ist jetzt auch
wie so ein Goldfisch in der Tüte mit.
Ist jetzt wohl auch relativ sicher, außer dass Timmy vielleicht schwer traumatisiert sein wird.
Er denkt sich jetzt auch, aber was soll das alles? Ja. Ich war einfach nur ein bisschen verwirrt.
Ich bin einfach falsch abgebogen.
Ja,
das passiert auch mit Menschen, die mal falsch abbiegen. So.
Plötzlich bist du in so einem Beckenboot.
So politisch. Naja,
jetzt... Aber die Sache ist schon politisch genug, ne?
Interessant finde ich ja, heute Morgen dann im Radio war dann auch Till Backhaus. Till Backhaus ist der Umweltminister der SPD von Mecklenburg-Vorpommern. Okay. Der hat sich wahrscheinlich auch in seinem Leben nicht gedacht, dass der mal so berühmt wird und so Karriere macht. Ich meine, ich kenne, um ehrlich zu sein, ich kenne nicht mal den Umweltminister von NRW, glaube ich.
Also
weiß ich nicht, wer das ist so. Aber Till Backhaus, ja?
Ich kenne noch nicht mal den Umweltminister von Deutschland, also den Bundesumweltminister. Moment, weiß ich das? Das sollte ich wissen.
Rausschneiden.
Ich wollte es wirklich wissen bei meinem Job.
Also, was ich sagen wollte ist, das ist Till Backhaus, der ist plötzlich voll bekannt, der ist voll berühmt, der war ja auch ständig so. Und Till Backhaus nennt Timmy nicht Timmy, sondern Hope.
Das ist es ja, ne? Es gibt ja zwei Lager.
Ja.
Es gibt das Timmy-Lager und das Hope-Lager.
Und Till gehört zu Hope.
Und ist Hope, sind das nicht die Leute, die Absperrungen stürmen und mit dem Wahl kommunizieren und auch so ein bisschen rechts drauf sind und die TikTok-Lieder, hier die TikTok-KI-Lieder?
Weiß ich nicht, aber ich habe auch so eher so das Gefühl gehabt, dass die Leute, die diesen Wahl Hope nennen, eigentlich eher so ein bisschen
die
rechts
Schwurbler
sind.
Genau.
So, und die Leute, die Timmy, das ist so allgemein, man weiß, wer Timmy ist.
Timmendorfer Strand.
Timmendorfer, ja,
ist
das
einfach
liegt noch
so ein bisschen bodenständiger.
Aber Hope hat auch so was Spirituelles, weißt
ja,
du?
Ja, genau. Ich dachte so halt, das sind diese Leute, die halt mit dem Wal, also diese zu dem Wal hinschwimmen wollen, weil sie glauben, der Wal ruft zu ihnen.
Ja, ich weiß nicht. Till hat sich vielleicht jetzt auch schon ausführlich mit Hope unterhalten. Vielleicht sind die jetzt nochmal auf einer anderen
Ebene
ihrer Freundschaft.
Oder vielleicht macht er das so, weil wenn das stimmt, dass das so eher so die rechten, querdenkerischen Schwurbler sind, dass er da so
Wahlkampf.
Eine Brücke baut.
Meinst du das Wahlkampf?
Wahlkampf.
Hey.
Wahlkampf.
So, ja, das kann gut sein. Aber ich weiß auch gar nicht viel über Timmy und Hope und wollte.
Wir wünschen
nur mal
dem
kurz
Timmy reinmachen. Alles Gute.
Alles gut.
Also
gute
ich bin
Reise.
Team Timmy übrigens, ohne jetzt genau zu wissen, wer was. Bist du Team Timmy oder Team Hope?
Ich bin Team Buckelwal. Ganz neutral.
Vielleicht hat er einen komplett anderen Namen und denkt die ganze Zeit, warum nennt ihr mich Timmy? Beziehungsweise, oh,
ja, ist ja eine Fremdbezeichnung, ganz klar.
Absolut.
Ne? Alles Fremdbezeichnung.
Ja.
Vielleicht ist Buckelwal sogar eine Fremdbezeichnung.
Absolut.
Wer weiß, wie er sich selber, wie Buckelwal
sich selbst.
Er denkt
sich so, ey, Buckelwal, das ist so auch so negativ konnotiert,
ich finde
wegen
auch.
Buckel und
ja,
so.
Ja, ist auch ableistisch.
Vielleicht hat er einen total schönen, vielleicht hat er einen total schönen walischen Namen.
Ja.
Den müssen wir eigentlich Dori fragen.
Okay, ich habe auch noch ein Thema mitgebracht.
Ach, so
und zwar
stimmt. Möchte
ich mit dir über Michael Jackson noch sprechen. An dieser Stelle ist uns wichtig, eine kurze Triggerwarnung auszusprechen. Wenn wir jetzt über Michael Jackson reden, dann reden wir auch über sexualisierte Gewalt. Und wer das nicht hören kann und nicht gut ertragen kann, dann schaltet jetzt lieber ab. Weil darüber wird es auch in der Folge jetzt weiterhin viel gehen oder ihr schaltet am Ende nochmal rein. Schaut gut und passt gut auf euch auf. Brechen, weil der Film ist ja gerade in den Kinos, Michael, dass sagt man Biopic dazu oder gibt es da Biopic oder
Biopic.
So? Biopic.
Von
also,
Biography. Und
ja, das ist mir, aber wir sagen ja Biografie.
Also ja, vielleicht sagt man im Deutschen Biopic.
Aber Pic ist natürlich von Picture, Englisch. Naja, egal, sei es drum.
Pittoresk, nein, egal.
Whatever. Es ist ein Kinofilm über Michael Jackson. Mhm. Sein Neffe spielt ihn.
Ach krass, das wusste ich nicht.
Ach guck mal, ja, ja.
Der Schauspieler, der ihn spielt, ist sein Neffe.
Ja, das ist sein Neffe. Sein Neffe sieht ihm erstmal brutal ähnlich.
Es geht hier um Michael in den jungen Jahren.
In den jungen Jahren. Und
er
hat seine Moves einfach...
Ach so.
Der hat seine Moves einfach mega krass drauf. Okay. Also der tanzt auch wie Michael in Thriller und so. Mhm. Ne? Also das ist nochmal, und dieser Film endet 1988. Also
okay. Bevor
die ganze Geschichte um sexualisierte Gewalt und so rauskam und er vor Gericht kam und hier die Neverland-Doku und all sowas. Ne? Also bevor das alles passierte, endet dieses Biopic, dieser Kinofilm jetzt so. Also wenn da jetzt zum Beispiel Kinder heute reingehen, dann sehen sie den King of Pop sozusagen. Und zwar nur den.
Mhm.
Und das, ich finde das so krass, dass das so, dass das gerade so passiert.
Mhm.
Weil wir erzählen eine Geschichte eines Menschen weiter, und tun so, als ob er einfach nur nette Musik gemacht hätte. Und das finde ich so brutal gefährlich.
Mhm.
Im ZDF gab es jetzt nochmal neu aufgelegt die Doku Michael Jackson, der Jahrhundertprozess. In einer vierteiligen Doku wird dann nochmal gezeigt, was eigentlich genau passiert ist, was wurde ihm vorgeworfen, was ist dann genau passiert, es gibt ja auch, das finde ich echt erschreckend in dieser Doku auch, es gibt ja Filmaufnahmen von Michael Jackson mit Kindern und so, wie er dann, es war so ein krebskranker Junge und mit dem hat er dann so ein Video gedreht und diese Aufnahmen sind da drin, wo er auch ganz offen so in die Kamera sagt, der hat halt bei mir im Bett geschlafen. Und ich habe die Eltern auch gefragt, das war auch okay. Und dann sitzt dieser Junge, das Kind daneben und lehnt sich so an, seine Schulter an und so. Also es ist wirklich sehr, sehr merkwürdig. Dann wird noch in dieser Doku erzählt auch, was ich auch schwierig finde. Naja, Michael Jackson hatte auch gerade zu seinem Vater ein schwieriges Verhältnis. Also das klingt auch alles so ein bisschen entschuldigend dem Täter gegenüber. Mhm. Das sind ja aber alles so Wirkweisen, die, wenn man sich jetzt auch ein bisschen mit der Forumstudie auseinandergesetzt hat und mit dem Thema, was wir hoffentlich ja alle gemacht haben, dann kann man das ja auch in dieser Doku auch so gut analysieren, ja.
Mhm.
Und ich finde das so erschreckend, dass dieser Film Michael jetzt in den Kinos ist und dass er damit ja sozusagen, er wird ja rehabilitiert und wir geben das jetzt einer weiteren Generation weiter, die das in den 90er Jahren alles nicht mitgekriegt hat und denen wir jetzt sagen, guck mal, früher als Mama und Papa klein waren, da gab es den King of Pop und der hat ganz toll getanzt und sein lieber Neffe, der tanzt ihn da jetzt, der sieht ihm ja so ähnlich dem Onkel Michael und guck mal, was war der für ein Toller und bumm, dieser Film endet 1988 und nichts wird von sexualisierter Gewalt. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil ich das so schlimm finde, weil das so zeigt, wie unsere Gesellschaft mit sexualisierter Gewalt umgeht und auch unsere Kirche so nach dem Motto, das können wir jetzt aber alles nicht so wahrhaben, ne? Und das wollen wir, und eigentlich auch, da ist ja so viel Schönes dran, da ist auch die Musik und so, und da, der war ja wirklich auch so begabt, und dann hatte der auch, da gibt's ja auch hier die Jackson 5 und so, ist ja auch im Film, also so eine schlimme Kindheit,
und
auch der arme Michael und so, ne?
Thriller!
Ja, also, und das,
beste Album ever.
Ich finde das wirklich erschütternd, dass das passiert. Mhm. Und dass da sich auch noch sein Bruder, der, also es ist ja auch, ist jetzt auch ein kapitalistisches Vorhaben, dieser Film, ne? Also sein Bruder und sein Neffe, die machen ja richtig Schotter jetzt auch damit.
Ja,
ne?
Und auch die Familie, die
guckt
ihren
mal.
Ruf jetzt, also das ist ja, genau. Ja beides, ne? Ihren Ruf jetzt repariert. Die waren ja alle auch irgendwie so ein bisschen überschattet davon.
Ja, ja, genau. Aber da hat man jetzt sich nochmal überlegt, gut, da ist jetzt das Gras über die Sache gewachsen, ne? So ähnlich auch wie mit Missbrauchsvorwürfen in der Kirche, ne? Ist so, ist auch
ist lange,
lange her. Lange her.
Mhm. Oder Harvey Weinstein, der hatte letztens auch wieder da ein fettes Interview, ich glaube bei Vanity Fair oder so, wo ich auch dachte, hallo? Harvey Weinstein? Aus dem Knast heraus oder so, ne?
Ja, und das finde ich einfach, ich finde das so bezeichnend dafür, wie die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt ob das jetzt in der Kirche ist oder in vielen anderen Punkten der Gesellschaft, einfach so sehr auch scheitert daran, dass Menschen es nicht wahrhaben wollen und doch auch noch versuchen, das Gute irgendwie in Strukturen, in Täter, in was auch immer irgendwie zu finden. Und ich musste da sehr an die Forumstudie denken jetzt bei auch und auch einfach auch so nochmal auch an die Kirche, ne? Dieser Harmoniezwang und das finde ich einfach, dieses unklare Sexualitätsverhältnisverständnis auch in der Kirche und so diffuse Beziehungsgestaltung, und das kam in der ZDF-Doku auch nochmal so gut rüber, dieses, naja, da war halt ein krebskranker Junge. Und um den hat Michael Jackson sich halt gekümmert. Und dann hatte der auch in Neverland, hatte der ja so einen eigenen Kinderfreizeitpark.
Mhm. Und ein also Zoo und so, ein Streichelzoo.
Genau, also welcher erwachsene Mensch macht sowas und führt dann ein einziges krebskrankes Kind dadurch, was auch noch bei ihm übernachtet und dann im Bett schläft. Und dann, also es ist alles so, wo ich so denke, Leute, jetzt haben wir doch 30 Jahre später. Und in der Zeit haben wir uns doch auch noch mal mit sexualisierter Gewalt auch noch mal wirklich differenziert auseinandergesetzt, gesamtgesellschaftlich auch. Und wo ich so denke, hä? Also so irgendwie, da setzt man dann auch in dieser Doku doch noch mal Menschen vor die Kamera, die sagen, nee, ich glaube ihm, dass er unschuldig war, weil der Michael war so ein Guter und er hatte so eine schlechte Kindheit und so. Und das ist alles so, wo ich so denke, Betroffener sexualisierter Gewalt, die können das gar nicht aushalten, auch nicht. Also guckt euch bitte auch diese Doku dann vielleicht nicht an, weil ich fand das auch wirklich schlimm, wie in dieser Doku, man wollte so sachlich beide Seiten zeigen. Mhm. Und gleichzeitig hat man damit aber auch, ist man wieder in dieses Fahrwasser geraten, auch so mit dem Täter mitzufühlen. Weil der Täter ist ja erst auch nicht irgendwer, das war halt Michael Jackson.
Ich finde, das zeigt auch nochmal, dass viele Leute einfach nicht damit klarkommen, wenn ihr Held eben nicht so so perfekt ist, wie sie sich das ausgemalt haben. Ich habe letztens einen Podcast gehört über Mahatma Gandhi. Der hat übrigens auch mit seiner 14-jährigen Enkelin im Bett geschlafen. Er war selber über 70. Um seine, weil er ja, hat ja abstinent gelebt, um zu beweisen, wie stark er ist. In seiner Abstinenz. Hat er halt mit seiner 14-jährigen Enkelin und anderen jungen Mädchen im Bett geschlafen. Mhm. Und hat dann auch später dann so selbstgeißelungsmäßig, wie er dann ja auch häufig, ne, dieses Aufopferungsvolle und so weiter drauf war, gesagt, ja, leider war ich dann doch ziemlich aufgegeilt. Tut mir ja auch, also ich habe quasi meinen eigenen Test nicht bestanden.
Ja, krass.
Mahatma Gandhi.
Unglaublich.
Also das ist, ich glaube, Leute kommen einfach nicht damit klar. Und deswegen ist es ja auch so schwierig, Ich finde Idole ganz, ganz schwierig. Also wenn Menschen so einen übermenschlichen Status zugeschrieben bekommen. Und das war ja bei Michael Jackson und das ist ja bei anderen auch so, wenn die dann einfach nicht mehr als Menschen wahrgenommen werden, sondern als Ikonen, als was Supermenschliches, dann ist das Erwachen besonders böse, wenn man merkt, okay, die haben auch Fehler gemacht oder die waren eigentlich nicht so toll.
Mhm.
Und übrigens zeigt es noch eine zweite Sache, nämlich dieser Vorwurf des Cancel Cultures ist Bullshit. Mhm. Es gibt so viele Leute, die jetzt wieder auf der Bühne stehen, die jetzt wieder durch irgendwelche Biopics oder Interviews oder so weiter rehabilitiert werden, wo deren Seite, die plötzlich, also die gesagt wird, ja, ich wurde mundtot gemacht, aber dann doch noch in Interviews und Talkshows und so weiter frei reden können. Also
ich denke auch, Christian Ulm werden wir wieder sehen.
Natürlich.
Also das ist, wenn Markus Lanz jetzt schon im ZDF sitzt.
Also wenn eine Karriere vorbei ist, dann die von Colleen Fernandes. Ich glaube nicht, dass die von Christian Ulm vorbei ist.
Markus Lanz hat ja auch, der hat ja wirklich gesagt, ey, tut ihm irgendwie auch leid, ne, der Christian Ulm. Der ist ja, muss man ja auch mal sehen, ja, der kann der sich so jetzt nirgendwo mehr blicken lassen. So.
Also der hat uns doch so viele tolle Momente, wo wir lachen konnten.
Ich muss auch weniger Lanz gucken. aber ich finde nur auch so krass einfach daran, wie wirkmächtig institutionelle Erzählmacht auch ist. Mhm. Also das, was wir uns erzählen, was wir dann auch in Dokumentationen oder in Filmen oder auch in Storytelling, vielleicht auch sogar in Predigten und so, wie wirkmächtig das ist, was wir erzählen und wie wir es erzählen und für wen wir Empathie darin haben, was wir erzählen, was für eine große Wirkmacht das hat. Und das hat es nämlich auch in der Kirche für Pfarrpersonen, die ja auch ständig was erzählen. Deswegen ist es umso wichtiger, und an dem Pfarrer in Cottbus haben wir auch gemerkt, wie mächtig auch Pfarrpersonen gesehen werden von ihrem Stellenwert. Also es ist ja auch nochmal, eine Pfarrperson spricht. Und sich da auch nochmal bewusst zu werden, wie mächtig das ist. Die meisten wissen das ja und euch, unseren HörerInnen, müsste ich das wahrscheinlich eh nicht sagen. Aber trotzdem nochmal zu betonen, das ist wirklich sehr, sehr wirkmächtig. Sprache ist so wichtig. Für wen Empathie gezeigt wird, ist so wichtig. Und damit können wir auch viele Menschen erreichen. Und gerade deswegen ist es so wichtig, auch zu überdenken und zu reflektieren, wie sprechen wir über wen, mit wem fühlen wir mit. Und mit wem fühlen wir weniger mit? Auch das für sich selber zu reflektieren, ne? Indem wie ich dann was sage, hat ja auch Auswirkungen darauf.
Und wie weit sind Menschen auch bereit zu gehen, das, was sie glauben und das, woran sie glauben, auch intern in ihrem Kopf so zu verteidigen und zu drehen und zu so zu argumentieren, dass es dann doch irgendwie das war, so wie sie sind und das, was sie geglaubt haben, dann doch irgendwie richtig war.
Und gleichzeitig merke ich aber auch, dass Menschen, die reflektiert sind über viele Machtdynamiken, ob das jetzt sexualisierte Gewalt ist, aber auch Rassismuskritik ist, dass ich ja schon auch, um es mit Frankl zu sagen, zwischen dem Reiz, der in mir passiert und der Reaktion ist ein Raum und damit kann ich arbeiten. Mhm. Und wie wichtig das ist, auch damit zu arbeiten. Ob das jetzt bei einem Kinofilm über Michael Jackson ist oder ob das auch über die Forumstudie ist, selbst wenn da Menschen mitfühlen und sagen, ja, kann ich aber auch verstehen, bringt aber auch so viel und so weiter. Also da so diese Harmoniesucht in sich spüren, kann ich gleichzeitig als erwachsene Person entscheiden, wie ich reagiere. Auf diesen Reiz, der in mir hochkommt, der Harmoniesucht, bin ich aber als erwachsene Person in der Lage zu reagieren und anders zu entscheiden als das, was als an Impulsen in mir hochkommt. Also das kriegt man schon hin. So.
Aber es ist nicht schwer, es ist nicht leicht, also Zweifel und so zu ertragen.
Ja, und deswegen ist ja so wichtig, dass man sich andauernd auch damit auseinandersetzt, wenn man in Kirche aktiv ist, dass man auch nicht sagen kann, gut, jetzt habe ich einmal Forum gelesen oder die Zusammenfassung oder ein bisschen was gehört und jetzt habe ich nochmal eine Schulung gemacht und dann ist jetzt auch wieder jut. So, jetzt widme ich mich wieder anderen Themen zu. So funktioniert es halt auch nicht, wenn man seine Haltung ändern möchte und ändern muss. Und damit auch langfristig Kirche verändert. Das funktioniert so nicht, indem ich das einmal abgehakt habe, sondern es müssen Querschnittsthemen sein, genauso wie Rassismuskritik und so weiter. Es muss halt ständig auch aufgefrischt werden, weil diese Sozialisation und die Prägung in uns steckt so, so tief in uns drin. Es wird immer wieder aufploppen. So, das finde ich nochmal total wichtig dabei. Was ich aber auch rund um die ganze Michael-Jackson-Geschichte sehr, sehr interessant fand, war, dass Natalie Elitt in ihrer Instagram-Story war das, glaube ich, die Frage...
Friend of the Podcast.
Ja, die Frage in den Raum geworfen hat, ist Paris Jackson schwarz? Was würdest du sagen?
Ich finde, das ist eine interessante Frage.
Paris Jackson, vielleicht nochmal kurz für die Leute, die sie jetzt nicht so direkt auf dem Schirm haben. Paris Jackson ist das Kind von Michael Jackson und Debbie Rowe. Und die haben zwei Kinder miteinander. Bei dem jüngeren Bruder ist klar, dass er mit einer benannten Leihmutter auch zur Welt gekommen ist. Bei Paris ist das nicht so, es gab Gerüchte darum, aber die sind nicht belegt so. Aber sie ist die Tochter offiziell der beiden und Paris Jackson ist halt blond und blauäugig. Und weil sie aber einen schwarzen Vater hat und in einer afroamerikanischen Familie sozialisiert worden ist, also nach der Trennung von Michael Jackson und Debbie Rowe sind halt die beiden Kinder bei Michael aufgewachsen. Sie ist halt in einer afroamerikanischen Familie sozialisiert, sagt sie. Und ihr Vater hat halt immer gesagt, you're black, be proud of your roots und so. Und damit begründet sie halt selber halt, dass sie sagt, ich bezeichne mich als schwarz. Das war schon 2017, war das in einem Interview im Rolling Stone Magazine. Aber das kam jetzt irgendwie nochmal, ja, das hat Natalie einfach in ihre Story nochmal genommen, weil eben, ne, Michael-Film und so, das war jetzt, passte ganz gut. Die Jackson-Familie ist in aller Munde und da kam die Frage halt raus, passte total gut und fand ich total interessant, die Frage.
Was sagst du denn?
Also, ich find's auch schwierig, wenn man sich so den US-amerikanischen Kontext anguckt, dann ist es ja schon so, aufgrund der Sklaverei auch, dass es gab ja diese One-Drop-Rule. So. Also hast du einen Tropfen schwarzes Blut in dir, bist du schwarz. Und das galt auch über 4-5 Generationen. Das kommt natürlich aus der Zeit der Sklaverei, weil in der Zeit der Versklavung kam das den Menschen natürlich gelegen, weil man dadurch mehr schwarze Menschen hatte, selbst wenn sie weiße Eltern hatten. Aber wenn ein Großelternteil oder Urgroßelternteil schwarz war, dann wurden sie schwarz benannt. Das war ja auch eher von außen benannt, weil man so mehr Menschen hatte, die man versklaven konnte. Das war ja dann, man hatte mehr Menschen, die als Arbeitskraft oder als Versklavungskraft so zur Verfügung stehen können. Und das finde ich nochmal eine interessante und eine spannende Frage. So aufgrund dieser US-amerikanischen Versklavungsgeschichte auch, hat sie natürlich aus dieser Geschichte heraus das Recht dazu zu sagen, sie ist schwarz. Wenn sie leiblich ist. Das steht
das
ja auch im Raum
ja
und weiß man
sagen.
Ja auch nicht.
Also, zwei Aspekte. Erstens, Michael Jackson hat ja auch einiges getan, um von seinem afroamerikanischen Aussehen wegzukommen. Also er hat seine Haut aufhellen lassen.
Nein,
er hat seine Nase.
Nee, ich
er
glaube,
hat seine Nase operieren
ja,
lassen.
Ja, aber die Haut war, glaube ich, eine Hautkrankheit, meine ich.
Ah, okay.
Das war, meine ich. Aber die Nasen-OP und so, ja, und auch die Haare sind ja glatt geworden. Aber da weiß ich gar nicht so genau jetzt, ob es gewollt war bei manchen Dingen oder ob das auch...
Also so eine Nasen-OP macht man in der Regel
ja,
schon.
Ja, die Nasen-OP
bewusst.
Schon. Ja. Außer du bist Hafti und hast so viel gekokst, dann hast du auch eine andere Nase.
Natürlich auch sein. Aber Paris Jackson, wenn sie die leibliche Tochter ist, ist ja eben, da ist es ja nicht ein Urgroßelternteil.
Sondern nee, der Vater.
Genau.
Ja. Also dann liegt es ja noch mehr auf der Hand, dass sie sich schwarz nennen kann.
Ja, das
also, jetzt mal abgesehen davon, dass ich gar nicht darüber urteilen möchte, ob sie sich so nennen darf oder nicht. Ich finde, diese ganze Auseinandersetzung damit zeigt, wie absurd Rassenideologie eigentlich erfunden wurde und gedacht war und was für Nutzen auch dahinter war. Ne? Gerade diese Regelung mit, wenn du einen Tropfen schwarzes Blut in dir hast und so, das ist über 4-5 Generationen, dann hast du halt, der Nutzen war, man konnte Menschen dadurch versklaven. Das war der Nutzen dahinter. Und das finde ich dafür, um das nochmal zu verstehen auch, dass die Erfindung von Menschenrassen, die es ja so nicht gibt, muss man in Deutschland jetzt immer dazu sagen, ne? Weil jede dritte Person in Deutschland denkt, dass es Menschenrassen gibt. Neue Dezim-Studie, Nadira Netz und so, ja. Deswegen sage ich das immer dazu. Es gibt keine biologischen Menschenrassen. Aber die Erfindung von Menschenrassen beruht ja auf Macht. Und
die Auswirkungen auf Menschen sind sehr real.
Genau.
Auch wenn Menschenrassen nicht real sind.
Ja, genau. Und es gab einen Nutzen dahinter und diese Macht wurde ausgeübt von weißen Menschen. Und dafür finde ich das Beispiel interessant, um sich das nochmal zu vergegenwärtigen. Ob sie sich so nennen darf oder nicht, darüber will ich jetzt gar nicht entscheiden. So. Aber ich finde es interessant, sich damit zu beschäftigen. Und deswegen fand ich halt auch die Story von Nathalie so interessant, die ich nochmal reinbringen wollte.
Etwas fürs Herz.
Kommen wir zum Herz. Ich hatte euch gestern ein Reel geschickt und interessanterweise und habe euch gefragt, hey, wäre das vielleicht was fürs Herz? Und heute Morgen schreibt mir eine Hörerin, eine treue Hörerin, schickt mir dieses Reel und sagt, hey, wäre das nicht was fürs Herz? Mhm. Witzig, oder? So ein Zufall.
Krass.
Also, du weißt, wer du bist. Hattet ihr im Biologieunterricht früher in der Schule so ein Skelett, so ein lebensgroßes Modell, wo man dann im Anatomieunterricht?
Also daran, ich war extrem schlecht in Biologie. Mhm. Deswegen kann ich mich ja manches nicht mehr so erinnern. Das Einzige, was aus dem Biounterricht bei mir hängen geblieben ist, ist das Schweineherz, was wir obduzieren, auseinandernehmen mussten.
Ah, okay.
Wusstest du das nicht in Indonesien? So ein Schweineherz?
Ich war auf einer deutschen Schule.
Das war ja, genau. Musstest du das nicht auf einer deutschen Schule?
Also in Indonesien würde man vielleicht eher nicht ein Schweineherz sezieren.
Siehst du auch nicht an der deutschen Schule, siehst du?
Nein, wir hatten, die Schule war extrem gut ausgestattet. Es war ja so eine Elite-Schule, wenn man so will, die Deutsche Internationale Schule in Jakarta. Und nein, ich kann mich nicht erinnern, dass wir irgendwas seziert haben. Wirklich, ich habe, glaube ich, in meiner gesamten Schullaufbahn und ich habe alle Schulformen und alle Schuldinger durchlaufen, ich habe noch nie etwas seziert.
Hm.
Also vielleicht war da auch ein Gap bei mir, weiß nicht.
Nee, ja, ist ja auch egal. Nee, ich kann mich an kein Skelett erinnern, aber ein Schweineherz.
Also wir hatten in der Ecke vom Klassenzimmer so ein Skelett, so ein Modell, so lebensgroß an so einer Aufhängung.
Und war das aus Plastik oder echt?
Das war aus Plastik. So, und das bringt mich jetzt zu der ganzen Sache. Das Ganze fängt nicht als Herz an, muss ich dazu sagen. Und zwar war mir nicht bewusst, dass wohl gar nicht so selten in Schulen, dass eben kein Plastik, Kunststoff oder sonst was Skelett ist, sondern ein echtes menschliches Skelett.
Guck mal, bei einem Schweineherz war zum Beispiel klar, ist ein Schweineherz. Weißt du, da war gar nicht drumherum. Wir dachten nie, dass es Plastik ist. Aber immerhin.
Aber wärst du jemals auf den Gedanken
gekommen, dass das
echte Skelette, also das ist ja ein.
Gruselig.
Ein Leichnam eines Menschen.
Ja.
Okay, also.
Und wenn ich mir vorstelle, ich stehe später, also wenn ich mir das selber natürlich aussuche, ich stehe irgendwo im Klassenraum, müsste ich nochmal länger drüber nachdenken. Aber wenn man das selber entscheidet. Aber du willst ja jetzt anders hinaus. Darf Menschen, die nicht selber darüber entschieden
also,
haben, ist mir schon klar.
In der Karl-Schomburg-Schule in Kassel stand nämlich so ein Skelett. Und die SchülerInnen der 10. Klasse haben dann irgendwann festgestellt, dass das wirklich ein menschliches Skelett ist, was da in ihrem Klassenzimmer steht. Haben das in einem Labor untersuchen lassen. Und haben dann herauskam eben, dass das Skelett von einem Menschen stammt, vermutlich von einem jungen Mann aus Indien. Und dann haben sie sich im Ethikunterricht halt viel damit auseinandergesetzt, mit Kolonialgeschichte. Und es war ja eben so, dass in der Kolonialzeit auch eben häufig eben für Forschungszwecke in Anführungsstrichen, also wir kennen das mit den Schädeln aus Namibia und so weiter und so fort, offensichtlich Leichenteile für Forschungszwecke oder für Bildungszwecke nach Deutschland gebracht wurden. Und halt nicht nur für irgendwelche Museen und Forschungsinstitute, sondern offensichtlich auch einfach für Schulen. So, die SchülerInnen haben sich damit auseinandergesetzt, haben im Ethik Unterricht darüber gesprochen, wie sie damit umgehen wollen und haben dann eine Beerdigung organisiert für dieses Skelett. Also haben einen Sarg organisiert, die haben auch Sargträger gefunden, die das ehrenamtlich dann gemacht haben, so eine richtige Bestattung, und haben auch eine Trauerrede geschrieben und sagten eben, dass ihnen das richtig wichtig war, dass dieser Mensch, denn es war ein Mensch, in würdevolle Art und Weise beerdigt wird. Und das fand ich total schön, als ich das gesehen habe.
Schön. Das ist echt schön. Also das finde ich auch immer wieder beeindruckend, wenn junge Menschen sich so verantwortungsvoll damit auch auseinandersetzen und dann auch ins Machen kommen. Da können wir alle viel von lernen. Richtig schön. Vielen Dank.
Schön, dass ihr dabei wart. Es war ein buntes Potpourri, diese Folge, von Timmy bis zu Michael Jackson.
Über Trump.
Bis zum Internationalen Strafgerichtshof und Cottbus.
Und Cottbus. Und am Ende landen wir wieder bei Cottbus.
Ach so.
Von Kassel nach Cottbus. Wie auch immer. Wir hoffen, ihr konntet einiges mitnehmen. Und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns öfter.
Tschüss.
Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.
Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast@vemission.org.
Weitere Informationen findet ihr auf www.rassismusundkirche.de.
Mit dem Podcast wollen wir dazu beitragen, Kirche zu einem sichereren Ort zu machen. Daher versuchen wir, unterschiedliche Perspektiven hörbar zu machen und wissen gleichzeitig, dass wir nie alle Perspektiven abbilden können.
Wenn ihr das für eine gute Idee haltet und uns darin unterstützen wollt, schreibt über uns auf euren Social-Media-Kanälen oder lasst uns eine Bewertung bei Spotify oder iTunes da.
Danke für eure Unterstützung, fürs Reinhören und vor allem für all die Menschen, die den Podcast inhaltlich und persönlich mit Beiträgen bereichern.
Bis dahin, mit den besten Grüßen von der VEM aus Wuppertal.